Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Kira Grünberg ist unser Gast, österreichische Stabhochspringerin, seit ihrem Unfall 2015 querschnittsgelähmt. Eine Frau im Übrigen, die sich auf bewundernswerte Art und Weise ins Leben zurückgekämpft hat. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Wir waren schon mal miteinander verabredet vor gut einem Jahr. Damals mussten Sie absagen, weil Sie kurzfristig ins Krankenhaus mussten. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen heute geht?
Mir geht's sehr gut. Also ich bin fit und voller Tatendrang und ja.
Ist es gesundheitlich heute auch besser als vor einem Jahr bei Ihnen?
Schon. Also es verbessert sich immer wieder was und ich mache immer wieder Fortschritte und das habe ich eigentlich ganz einen stabilen Zustand und kann auch viel reisen.
Was hat sich zuletzt verbessert bei Ihnen?
Eigentlich nehme ich immer wieder Kraft zu. Also ich bin immer fleißig beim Trainieren. Und da merke ich schon, dass eben manche Übungen schon viel leichter gehen als vor ein oder zwei Jahren. Und auch die Feinmotorik wird jeden Tag eigentlich besser.
Okay, ansonsten haben Sie einen Assistenten, der vier Beine hat, der vorhin auch hier im Studio sich bemerkbar gemacht hat. Ihr, wie nennt man das, Assistenzhund?
Genau, er ist Assistenzhund, er ist geprüfter Assistenzhund sogar.
Was ist er für einer?
Er ist ein Labradoodle, also eine Mischung zwischen Labrador und Königspudel. Mhm. Und er heißt Baloo.
Seit wann haben Sie ihn?
Seit über einem Jahr, also Oktober 2016 habe ich ihn dann bekommen und dann haben wir noch die Ausbildung fertig gemacht und jetzt im August 2017 hat er dann die Prüfung mit Bravour gemeistert.
Was kann der?
Also hauptsächlich hilft er mir, die Sachen vom Boden aufheben, wenn mir was runterfällt. Aha. Oder auch Schubladen aufmachen oder einen Kühlschrank, da hat er Kodel dran, wo er fest dran ziehen kann.
Okay.
Und sonst ist es einfach eine große Bereicherung für die ganze Familie und einfach tut er der Seele gut.
Okay, aber ist das etwas, was immer mit bestimmten Kommandos verbunden ist?
Ja, schon. Also man muss es natürlich trainieren und er hört immer auf die bestimmten Begriffe, aber man kann sich die Begriffe aussuchen. Also es ist, man muss ihn halt nur eben auf das dann trainieren, auf den Begriff.
Ja, und das ist auch inzwischen bei Ihnen beiden, also bei dem Hund und bei Ihnen, eine sehr emotionale Bindung?
Ja, schon. Also es ist schon immer schlimm, wenn ich dann 3-4 Tage in Wien bin und er nicht mit kann, er zu Hause bleiben muss. Aber er holt mich dann meistens immer gleich ab, wenn ich wieder daheim bin und das ist immer ganz was Schönes.
Okay.
Dann freuen wir uns immer beide sehr.
Zu Hause bedeutet bei den Eltern, da gab es jetzt, glaube ich, auch größere Umbauarbeiten?
Genau, also mir wohne in einem alten Bauernhaus und es war natürlich früher überhaupt nicht barrierefrei, es war kein Lift drinnen und auch die Türen waren oft zu schmal und mittlerweile haben wir jetzt alles umgebaut, damit ich eben auch zu Hause ganz selbstständig gut zurechtkomme.
Das war ein größerer Aufwand vermutlich.
Wir sind so, jetzt sind wir gerade fertig geworden mit allem. Es waren immer nur Kleinigkeiten zu richten. Mittlerweile sind wir jetzt echt ganz fertig mit dem Umbau.
Da kommt ja dann auch noch dazu, neben all letztlich auch der persönlichen Tragik, die ein solcher Unfall mit sich bringt, dass man plötzlich immense finanzielle Belastungen hat.
Ja, das ist extrem. Also das hätte man nie vorstellen können, dass man nach einem Unfall so viel Geld braucht und dass auch das Leben im Rollstuhl einfach viel teurer ist als das Leben ohne Rollstuhl. Aber ich habe eben sehr viel Glück gehabt. Ich habe gerade am Anfang sehr viel Unterstützung bekommen und auch viele Spenden. Und ohne diese Spenden wäre es auch gar nicht möglich gewesen, unser Haus so umzubauen.
Kira Grünberg, die Frau, die eigentlich mal zwei Berufe hatte, die Sportlerin, die Stabhochspringerin, bis zu ihrem Unfall 2015 und jetzt seit dem Herbst des vergangenen Jahres die Politikerin. Sie sitzen für die ÖVP im Wiener Parlament. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es ist genauso überraschend für mich gekommen, wie wahrscheinlich für die meisten Leute, die dann erfahren haben, dass ich jetzt in die Politik gehe. Den Sebastian Kurz, unserem Bundeskanzler, habe ich nach dem Unfall einmal kennengelernt und wir haben ein ganz nettes Gespräch geführt. Und ja, im Sommer ist er dann auf mich drauf zukommen 2017 und hat gefragt, ob ich mir es nicht vorstellen könnte, in die Politik einzusteigen und mich politisch zu engagieren. Am Anfang habe ich ein bisschen daran gezweifelt, weil ich mir eigentlich gar nicht sicher war, ob ich das überhaupt schaffen kann, ob das überhaupt möglich ist, auch wegen meiner Behinderung. Und er hat mir dann aber versichert, dass das überhaupt gar kein Problem ist und ich habe mich dann mit vielen verschiedenen Beratern von ihm auch getroffen, was eben meine Aufgaben dann sind, ob ich mir das zutrauen kann. Und dann war plötzlich die Entscheidung ganz klar, dass ich das eigentlich fast machen muss, weil ich mich eben für Menschen mit Behinderung einsetzen möchte.
Das ist auch Ihr Aufgabengebiet jetzt.
Genau, also ich bin Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung in der Neuen Volkspartei.
Was konkret haben Sie sich zum Ziel gesetzt? Was wollen Sie da erreichen?
Also ich habe mir ein ganz großes Ziel gesetzt. Bei uns in Österreich gibt es die persönliche Assistenz, die gibt es am Arbeitsplatz. Das ist schon bundesweit eigentlich ein ganz gutes, einheitliches System. Aber die persönliche Assistenz in der Freizeit ist noch nicht so gut ausgebaut. Und die ist von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich. Und mein großes Ziel wäre es, das zu vereinheitlichen und dass jeder Mensch mit einer Behinderung die Möglichkeit hat, eben die persönliche Assistenz in Anspruch zu nehmen.
Wie haben denn die anderen Politiker, jetzt nicht nur der ÖVP, auch anderer Parteien, Sie aufgenommen?
Sehr gut eigentlich. Also ja. Eben die Konkurrenz mehr oder weniger, die sind alle sehr begeistert, dass ich eben mir den Schritt getraut habe, in die Politik zu gehen.
Also die SPÖ-Leute beispielsweise.
Genau, auch die FPÖ oder auch die Grünen, die leider nicht mehr im Nationalrat sitzen, oder auch die NEOS, die sagen alle, sie finden es toll, dass sich junge Menschen so politisch interessieren und eben auch den Mut haben, in die Politik dann einzusteigen.
War es für Sie, weil Sie gesagt haben, Sie haben doch länger überlegt, war es für Sie auch deshalb ein Problem, weil damals war es noch nicht abzusehen, dass es zu dieser Koalition mit der FPÖ kommt, aber dass es sich bei der FPÖ halt um eine Partei handelt, wo es ein paar Leute gibt, die schon eine sehr, sehr rechte Vergangenheit oder vielleicht auch Gegenwart haben?
Also ich habe mich klar dazu entschieden, dass ich einfach zur ÖVP gehe, weil ich auch mit denen eigentlich ganz gut mit den ganzen Gedanken übereinstimme. Und wie die anderen Parteien sind, da hat man natürlich gar keinen Einfluss drauf. Und auch wer dann Koalitionspartner wird, das hat man natürlich ganz am Anfang überhaupt nicht absehen können. Aber ich glaube, wir haben das Bestmögliche daraus gemacht und ich hoffe, dass Sebastian Kurz kann Österreich wieder nach vorne bringen.
Ja, das ist schon klar, aber auf der anderen Seite, Sie stehen natürlich auch mit Ihrem Namen für Sport, für Internationalität und damit natürlich auch gegen Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus und solche Geschichten.
Ja, das ist mir persönlich ganz wichtig, unserer Partei ganz wichtig, dass wir eben ganz klar gegen Antisemitismus sind und gegen Fremdenhass. Und das haben wir, glaube ich, auch in unserem Regierungsprogramm ganz gut niedergeschrieben und auch durchgesetzt, weil wir einfach ganz eine proeuropäische Meinung haben.
Kira Grünberg, Stabhochspringerin aus Österreich, riesengroßes Talent, bis es zu diesem Unfall kam am 30. Juli des Jahres 2015. Ohne Frau Grünberg in alle Details zu gehen, was ist bei diesem Trainingssprung morgens kurz vor 10 passiert?
Ja, es war ein ganz normales Training. Ich bin angelaufen mit dem Stab und bin eben abgesprungen und da war schon ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Es war nicht so der perfekte Sprung von Anfang an, aber auch nicht so schlecht, dass ich jetzt sage, ich brich den Sprung ab. Und ich bin dann über die Latte drüber gesprungen und beim Landen habe ich eben nicht die Matte erwischt, sondern bin vor der Matte in dem Einstichkasten gelandet, wo der Stab eben dagegen stößt und haben mir dann an der Metallkante den 5. Halswirbel gebrochen.
Haben Sie da noch eine reale Erinnerung dran oder schildern Sie das jetzt sozusagen, weil man Ihnen das gesagt hat hinterher?
Also ich war immer bei Bewusstsein, also ich war auch nach dem Unfall bei Bewusstsein und kann mich noch sehr gut an den Sprung erinnern. Aber die Mama hat ihn auch mit Video aufgenommen und da habe ich dann auch ein paar Tage nach meinem Unfall das nochmal kontrollieren können, ob meine Gedanken oder meine Erinnerungen an den Sprung die wirklich sind oder ob das alles nur Einbildung war. Aber zum Glück haben die übereingestimmt.
Wussten Sie gleich zu Beginn, dass was Furchtbares passiert ist?
Eigentlich schon. Also ja. Ich bin da am Boden gelegen und habe dann auch probiert, meine Beine und meine Arme zu bewegen und habe das zwar probiert, aber es hat nicht funktioniert. Und dann war ich relativ schnell klar, dass was ganz was Schlimmes passiert ist und dass es vielleicht auch nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Sie sind dann, glaube ich, nach Innsbruck gekommen, ins Krankenhaus, in die Klinik, dort notoperiert worden. Wissen Sie, was die da genau mit Ihnen gemacht haben?
Es ist so gewesen, dass mein 5. Halswirbel stark zertrümmert war. Also die Ärzte haben mir dann eben aufgeschnitten und die ganzen Knochenteile rausgeholt und dann vom rechten Beckenkamm ein kleines Stück Knochen wieder rausgenommen und das als 5. Halswirbel eingesetzt. Und dann hat man da auch noch den 4. bis 6. Halswirbel mit einer Platte zusammengeschraubt, damit das auch alles stabil ist.
Das war die allererste Notoperation. Wie oft sind Sie dann in Folge dieses Unfalls nochmal dann operiert worden?
Nur mehr einmal, das war dann ein Jahr später, habe ich mir an der Blase nochmal operieren lassen. Aha. Aber den Halswirbelbruch, den hat man unter einer Operation eben alles wieder richten können.
Und einmal habe ich gelesen, waren Sie, glaube ich, auch in New York bei einem Arzt oder in einem Krankenhaus, das sich auf Querschnittsleute spezialisiert hat.
Ja, genau. Sie arbeitet sehr eng mit einem Arzt aus Houston, aus Texas zusammen. Und in Amerika haben sie schon ein bisschen andere Möglichkeiten, eben auch gerade Nervenaustestungen zu machen. Und das habe ich eben genützt und ja, es sind ganz interessante Ergebnisse rausgekommen. Also irgendwie ist bei mir doch etwas anders als bei vielen anderen Querschnitten. Mhm. Und dem wollen wir noch näher nachgehen und schauen, was man eben noch machen könnte.
Also ich habe es eingangs der Sendung schon gesagt, ich finde es total bewundernswert, wie Sie dieses neue Leben angenommen haben. Haben Sie es möglicherweise auch deshalb so gut hingekriegt, weil Sie als Leistungssportlerin über ein paar Eigenschaften verfügen, die man dazu brauchen kann, Selbstdisziplin, es schaffen zu wollen?
Gerade die Reha, das ist ein für mich sehr langes Trainingslager gewesen. Also es wird jeden Tag hart am eigenen Körper trainiert. Und
gutes halbes Jahr, glaube ich.
Ja, über ein halbes Jahr, ja. Und es ist einfach sehr anstrengend und das muss man auch dann schon durchhalten können. Und da ist man natürlich, das Leistungssportlerin zu sein oder gewesen zu sein, natürlich ein Vorteil gewesen. Aber ich muss ja sagen, ohne mein ganzes Team um mich herum, ohne meine Eltern, ohne meine Familie, auch mein engster Freundeskreis und Therapeuten, die ich schon im Sport gehabt habe, ohne die hätte ich das wahrscheinlich alles nicht so gut geschafft und nicht so gut verkraften können.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Gast ist Kira Grünberg, österreichische Stabhochspringerin, riesengroßes Talent, glänzende Perspektive bis zu jenem Unfall am 30. Juli 2015. Jetzt also die Querschnittslähmung. Frau Grünberg, wenn Sie sich an die ersten Tage zurückerinnern nach dem Unfall, stand für Sie irgendwie auch zur Debatte, ich will nicht mehr, ich gebe mich auf, es macht doch keinen Sinn mehr?
Also ich muss zugeben, an die ersten 3 Tage nach meinem Unfall kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern auf der Intensivstation. Aber die Fragen, wieso ist es mir passiert, hat es passieren müssen, habe irgendwas Schlimmes angestellt, dass mir so ein Leben irgendwie zusteht. Und die Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Wenn das anders gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich komisch gewesen. Aber auf die schlimmen Fragen gibt es auch gar keine Antworten. Und so habe ich probiert, relativ schnell von den Fragen wegzukommen und nach vorne zu schauen, auf das zu schauen, was ich noch alles machen kann und nicht auf das zu schauen, was nicht mehr möglich ist.
Wie wichtig waren Ihre Eltern dabei?
Ganz wichtig. Also ich glaube, ohne dieses starke Umfeld hätte ich das nie geschafft, so stark eben aus dieser Situation herauszukommen und auch so gut mit dem umgehen zu können, weil alleine kann man sowas eigentlich, glaube ich, gar nicht schaffen.
Also die Eltern haben Ihnen zu jedem Zeitpunkt signalisiert, wir schaffen das gemeinsam.
Genau, also schon von der ersten Minute an haben sie eben gesagt, wir machen das zusammen und wir halten zusammen und das wird schon irgendwie gehen und das funktioniert dann und sie halten mir immer den Rücken frei und stärken mir natürlich auch.
Und es gab dann in Folge, glaube ich, auch unfassbar viel Anteilnahme, Solidarität, auch im finanziellen Bereich übrigens. Wir haben kurz darüber gesprochen, dass da ja auch immense finanzielle Geschichten auf einen zukommen.
Genau, also es war für mich ganz unerwartet, dass mir eben ganz viele fremde Menschen Briefe geschickt haben, wo sie mir sehr viel Mut zugesprochen haben und auch viel Glück gewünscht haben für die nächsten Wochen und Monate. Und das ganz Schöne war, dass die meisten Briefe waren handgeschrieben. Und es ist schon etwas ganz was Besonderes in der heutigen Zeit, wo jeder nur mehr vor dem Computer sitzt oder vor dem Handy und sich dann einfach Menschen hinsetzen und noch einen Brief per Hand verfassen. Das hat mich schon sehr berührt.
Gibt's einen Brief, der Sie besonders beeindruckt oder berührt hat?
Ja, das war ein junges Mädchen. Das hat mir, ich glaube, so 2-3 Monate nach meinem Unfall geschrieben und hat mir eben geschrieben, dass sie eben magersüchtig ist und dass sie sich halt von ihrem Körper und auch mit ihrem Geist irgendwie nicht so im Reinen ist und dass sie irgendwie aus dem Kraft schöpft, aus meinem Unfall mehr oder weniger, dass ich so gut mit der Situation umgehen kann und dass sie sich da jetzt eine Scheibe davon abschneiden will und auch wieder gesund werden möchte. Und es ist mir sehr nahe gegangen, dass sie da so offen mit dem Thema umgegangen ist. Mhm. Und ich hoffe, sie hat es geschafft und hat ihre Krankheit bekämpft.
Was die Reha angeht, da haben Sie natürlich auch festgestellt, es gibt noch mehr Menschen, die ein solches Schicksal dann erleiden und annehmen müssen. Hat Ihnen das zusätzlich Kraft gegeben zu sehen, dass auch andere Menschen auf ihre Art es irgendwie hinkriegen?
ja, schön war es eigentlich zu sehen, dass Menschen, die schon länger im Rollstuhl sitzen, schon 20 oder 30 Jahre, einfach mitten im Leben stehen, eine Familie haben, einen Job haben und einfach ein ganz normales Leben führen. Das war für mich schon sehr wichtig zu sehen, dass das alles möglich ist. Und auch wenn man dann mit denen redet und sie erzählen, was sie alles schon erlebt haben, auch im Rollstuhl, da kann man dann eigentlich nur mehr positiv nach vorne schauen.
Kira Grünberg, österreichische Stabhochspringerin, sitzt seit ihrem Unfall im Sommer 2015 im Rollstuhl. Was war für Sie im Rückblick da die größte Herausforderung?
Also das Schwerste war eigentlich, dass ich war früher ein ganz selbstständiger Mensch, habe alles selber gemacht und dann einfach die Abhängigkeit von fremden Menschen. Das war schon etwas, an was ich mich gewöhnen habe müssen, weil ich einfach überall um Hilfe fragen habe müssen und ich eigentlich gar nichts mehr selber machen können. Mhm. Und das irgendwie zu akzeptieren, das war, glaube ich, der schwerste Schritt in der Reha.
Da ist aber auch einiges passiert in diesen letzten 2,5 Jahren seit dem Unfall. Also was können Sie heute für Sachen, die Sie damals direkt nach dem Unfall nicht mal ansatzweise konnten?
Also ich kann mittlerweile wieder selber essen und mir selber die Zähne putzen. Ich habe auch gelernt, mich wieder selber zu schminken, selber die Fingernägel zu lackieren. Das war mir ganz was Wichtiges. Also als Frau ist es doch irgendwie sehr wichtig, wenn man das alles selber machen kann. Und ja, ich kann mir ein T-Shirt selber anziehen oder auch ein Pullover selber anziehen. Das sind so kleine Dinge, wo man froh ist, dass man alles schon erlernt hat. Und jetzt letzte Woche habe ich es auch geschafft, mir wieder selber die Haare zu föhnen. Das ist auch ein ganz so großer Schritt wieder gewesen, das selber zu machen. Das sind so die kleinen Dinge, die mir im Alltag immer wieder froh machen.
Können Sie vom Rollstuhl ins Bett und vom Bett in Rollstuhl?
Noch nicht ganz. Also da bin ich schon seit einem Jahr jetzt dabei, mit meinem Physiotherapeuten das zu trainieren. Auf die Therapieliege schaffe ich es schon ganz gut, aber die ist ein bisschen härter und eben die Matratze im Bett ist doch etwas weicher und da tue ich mir schon noch ein bisschen schwer.
Ja, das heißt, Sie sind auf Hilfe angewiesen. Es gibt auf der einen Seite die Hilfe aus der Familie, von den Eltern vor allem. Sie haben aber auch Pflegekräfte, die zu Ihnen nach Hause kommen. Haben Sie festgestellt, dass Sie sich da schwerer tun, so eine Form von Hilfe anzunehmen?
Überhaupt nicht, weil ich habe ganz nette Mädels bei mir. Also die sind sehr hilfsbereit und machen ihren Job auch gerne. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, wir haben eigentlich immer sehr viel Spaß und es sind eigentlich fast alles Freundschaften entstanden. Es ist eigentlich gar nicht so das Pflegerverhältnis, sondern einfach Freunde, die mich unterstützen.
Tja, wie ist es mit den Verwandten, mit den Freunden, die Sie schon hatten? Hat sich für Sie im Verhältnis zu denen oder andersrum in deren Verhältnis zu Ihnen irgendwas verändert? Oder ist einfach alles gleich geblieben oder hat sich möglicherweise auch noch intensiviert, stabilisiert?
Also am Anfang war es natürlich, glaube ich, eine ganz große Umstellung, weil sie eben auch gesehen haben, dass ich jetzt mehr Hilfe brauche, aber heute ist es alles schon ganz normal. Also ich habe meinen Freundeskreis behalten, also es ist immer noch wie früher, auch die ganzen Sportlerkollegen halten immer noch zu mir und im Training helfen sie mir bei dem einen oder anderen Handgriff und es ist schön, dass wir uns immer noch gegenseitig eben motivieren und unterstützen können. Mhm. Und ich bin echt sehr froh darüber, dass eben alle meine Freunde eben zu mir gehalten haben und einfach die Situation so nehmen, wie sie ist und mir einfach da in meinem Alltag unterstützen.
Können Sie, wenn Sie es ansprechen, Stab hochspringen sehen, ohne immer gleich an den einen Sprung zurückdenken zu müssen?
Ja, zum Glück. Also am Anfang war natürlich schon immer so mein Unfallsprung irgendwo noch im Gehirn gespeichert, aber mittlerweile kann ich sehr genießen, Stab hochspringen zuzuschauen und verfolge natürlich die ganzen Wettkämpfe immer noch weiterhin.
Sie können Stab hochspringen angucken, ohne an Ihren eigenen Sprung zurückdenken zu müssen. Hat das gedauert oder war das von Anfang an so?
Es hat schon ein bisschen gedauert. Also kurz nach meinem Unfall war die Weltmeisterschaft in Peking. Und das dann anschauen zu müssen und zu wissen, dass man eigentlich auch dort dabei sein hat können und dass ich da eigentlich auch gute Leistungen bringen hätte können, war natürlich am Anfang schon schmerzhaft und es war auch Wehmut dabei, aber mittlerweile habe ich sehr viel Freude dran, am Stabhochsprung immer noch zuzuschauen. Und ich bin auch immer noch in der Stabhochsprungszene ein sehr gern gesehener Gast. Und das freut mich natürlich umso mehr.
Klar. Sie sind zu diesem Sport deshalb gekommen, weil es da einfach eine familiäre Parallele oder eine familiäre Geschichte gibt. Ihr Vater war aktiver Stabhochspringer?
Ja, aber das habe ich erst später erfahren, wo wir dann einen Trainer gesucht haben. Also ich habe den Stabhochspringen im Fernsehen gesehen, es war 2000 bei der Olympiade in Sydney Und ich war gleich total fasziniert und habe damals als 7-Jährige noch nicht einmal genau gewusst, was das ist und wie das heißt. Aber ich habe sofort gesagt, das möchte ich ausprobieren, das möchte ich auch machen. Und als wir dann auf Trainersuche waren in Innsbruck, hat mir dann der Papa gestanden, dass er früher auch Stabhochspringer war. Und so haben wir dann angefangen, zusammen zu trainieren.
Er hat Ihnen mit anderen Worten zugeraten und nicht abgeraten, diesen Weg zu gehen?
Also meine Eltern haben mich eigentlich immer in dem unterstützt, was ich möchte. Und ich habe halt die Entscheidung getroffen, Stabhochspringerin zu werden. Und dann haben sie mir dann natürlich auch zugesprochen und auch unterstützt.
Warum ist Stabhochspringen so unfassbar schwierig und kompliziert?
Also es sind einfach ganz komplexe Bewegungsabläufe. Man braucht Geschwindigkeit im Anlauf, man braucht Sprungkraft beim Absprung und dann auch turnerische Fähigkeiten bei der Aufrollbewegung und natürlich auch ein bisschen Mut, wenn man über 4 oder 5 Meter springen möchte.
Ihre größte Höhe war 4,45?
Genau, 4,45 Meter.
In der Halle und im Freien?
Ja, genau. So 2014 in der Freiluft 4,45 Meter und 2015 in der Halle, dann bei der Europameisterschaft in Prag, werden auch nochmal die gleiche Höhe gesprungen.
Wie viel Luft nach oben hätte es da noch gegeben? Also Sie waren nicht nur die talentierteste Österreicherin im Stabhochsprung, sondern auch immer bei allem, was Sie da gemacht haben, alterstechnisch gesehen die Nummer 1.
Ja, in Österreich gesehen schon. Weltweit war ich noch nicht ganz vorne dabei, aber meine beste Platzierung war ein 4. Platz bei der U20-Weltmeisterschaft. Und natürlich träumt man auch, irgendwann international eine Medaille zu gewinnen. Und das war natürlich auch immer mein ganz großes Ziel.
Ja, der Weltrekord liegt, glaube ich, bei ein bisschen was über 5 Meter.
Genau, bei 5,07, ja.
Ist das noch steigerbar oder ist man da jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen? Was denken Sie?
Ich denke schon, dass es noch steigerbar ist. Auch die ganzen Mädels und Frauen, was zurzeit springen, sind sehr erfolgreich und ich glaube auf jeden Fall, dass da noch Potenzial vorhanden ist.
Als Trainer oder als Trainerin da in diese Szene wieder zurückzukehren, wäre das eine Alternative perspektivisch für Sie?
Habe ich mir am Anfang ganz kurz überlegt, aber ich glaube, ich bin ein zu ehrgeiziger Mensch und könnte es dann vielleicht nicht so verstehen, wenn ein Athlet oder eine Athletin nicht ganz so bei der Sache ist und nicht ganz so fleißig. Und ich glaube, das wäre dann für beide nicht ganz so positiv.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Kira Grünberg. Ihr Leben hat sich dramatisch verändert, klarerweise seit diesem Unfall im Sommer des Jahres 2015, missglückter Trainingssprung und infolge die Lähmung. Wenn Sie heute gucken, was in diesen 2,5 Jahren passiert ist bei Ihnen, gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, da bin ich richtig stolz drauf?
Ja, vieles sogar. Es ist nicht nur eines. Es sind viele Sachen, auf die ich sehr stolz bin, eben, dass ich mittlerweile eben wieder berufstätig bin, dass ich auch eine Aufgabe habe im Leben, dass ich Ziele verfolgen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben, dass man sich auch Ziele setzen kann. Mhm. Und ja, dass ich einfach auch ein ganz normales, glückliches Leben im Rollstuhl führe.
Also, um das nochmal zu sagen, Sie sind Politikerin geworden, Sie sitzen für die ÖVP des Sebastian Kurz im Wiener Nationalrat, pendeln dann von Innsbruck nach Wien, in welchem Turnus?
Genau, also zwei bis dreimal im Monat bin ich dann für ein paar Tage in Wien, eben für die Sitzungen, für Ausschusssitzungen und auch für Gesprächstermine mit anderen Betroffenen und auch mit Vereinen, die sich eben um Menschen mit Behinderung kümmern.
Hat sich umgekehrt Ihr Bild, jeder von uns hat ja ein Bild, auch von Politikern, Ihr Bild von Politikern ein bisschen verändert, seit Sie dort sind?
Schon ein bisschen. Also so von außen bekommt man das ja oft gar nicht mit, wie viel die arbeiten, aber ich habe es eben gesehen, dass jetzt die Politiker sind echte Workaholics, also da gibt es nur Vollgas und da bin ich schon sehr begeistert und finde es auch gut so, weil sie sollen ja auch unser Land oder wir wollen ja natürlich auch, dass unser Land wieder an die Spitze kommt und da muss man natürlich auch sehr viel Energie dafür einsetzen.
Und dann gibt es diese mediale Dauerbeobachtung natürlich auch durch Radio und Fernsehen und Mikrofone und Kameras. Wie erleben Sie das?
Also bei mir ist es zum Glück nicht ganz so schlimm wie vielleicht beim Sebastian Kurz, der auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Mit dem muss man sich natürlich auch auseinandersetzen und zurechtkommen. Und ja, es ist, glaube ich, auch nicht immer ganz einfach, auch immer in der Öffentlichkeit zu stehen.
Sie waren als Spitzensportlerin natürlich gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen, haben in Folge auch Sachen gemacht, wo Leute auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, halt einen Vortrag über Motivation und wie man trotz einer solchen Geschichte das Leben gut meistern kann?
Ja, genau. Also das war schon ungefähr ein Jahr nach meinem Unfall hat jemand die Idee gehabt, mich als Vortragende zu buchen. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich nicht genau gewusst habe, ob das wirklich so meins ist. Aber wir haben dann mit einem kleinen Vortrag angefangen und es hat super funktioniert. Es war wie eine Wettkampfstimmung. Ich bin mit der Mama dorthin gefahren und habe schon so ein Bauchkribbeln gehabt, war schon ein bisschen aufgeregt, habe mich natürlich sehr gut vorbereitet. Aber man weiß ja nie, was so genau kommt, ähnlich wie bei einem Wettkampf. Und es war dann sehr toll. Also es war extrem emotional auch und die Leute waren begeistert und haben richtig mitgefiebert, als ich eben die ganze Geschichte um meinen Unfall herum erzählt habe und sind dann eigentlich mit einer positiven Stimmung von dem Vortrag gegangen. Und das hat mich natürlich so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich weiterhin machen.
Und das machen Sie jetzt auch weiterhin?
Genau, also das war auch eine ganz wichtige Entscheidung. Ich habe auch zum Sebastian Kurz gesagt, ich gehe nur in die Politik, wenn ich auch weiterhin meine Motivationsvorträge halten kann. Und das haben wir uns ausgemacht und das mache ich immer noch mit voller Begeisterung.
Wir haben im Laufe der Sendung immer mal wieder darüber gesprochen, wie viel Hilfe und Solidarität Sie erfahren haben seit dem Unfall, seit dem Trainingsunfall, der Sie in den Rollstuhl gebracht hat. Ich glaube, die Österreicher haben Sie dann zur stärksten Frau des Jahres gewählt. Ist das etwas, was einen noch zusätzlich motiviert, weiter Gas zu geben, weiter dran zu bleiben und nicht einfach nur da zu sitzen und zu warten, dass irgendwas passiert?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte natürlich auch dem Erwartern gerecht werden und weiterhin eine starke Frau sein. Und was ich so schön finde, es ist natürlich auf der einen Seite nicht so schön, dass ich den Unfall gehabt habe, aber dass damit auch das Thema Querschnittslähmung und das Thema Behinderung ein bisschen mehr in die Medien gekommen ist und dass auch die Menschen sehen, dass man trotz einer Behinderung ein ganz normales Leben führen kann, aber dass man natürlich auch auf Hilfe angewiesen ist.
Was ist mit diesem Pharmaziestudium, wo irgendwie nie ganz klar war, machen Sie es nicht?
Also als Sportlerin habe ich angefangen, Pharmazie zu studieren, ja. Und seit meinem Unfall pausiere ich jetzt. Also ich wollte eigentlich knapp nach meinem Unfall eigentlich wieder weitermachen, aber im Moment habe ich zu wenig Zeit dafür. Aber ich habe gesagt, studieren kann man immer noch, vielleicht mit 30 oder auch mit 35. Vielleicht habe ich dann irgendwann wieder ein bisschen mehr Zeit und auch die Lust, mir da wieder reinzuhängen.
Also diese Option, die bleibt für Sie auch?
Die steht auf jeden Fall immer offen.
Eigene Stiftung?
Ja, bin ich dabei. Also ich habe sehr viel Unterstützung bekommen und eben das Team, was ich schon beschrieben habe, mit Ärzten, Physiotherapeuten und auch Psychologen, das war was ganz was Entscheidendes für mich. Und das möchte ich auch anderen Menschen, die eben einen schweren Schicksalsschlag erleiden, eben zur Verfügung stellen. Und da sind wir jetzt gerade dran, das zu erarbeiten und dann auch endlich auf die Beine zu stellen.
Diese seelische und psychische Hilfe war für Sie im Rückblick auch sehr hilfreich und notwendig?
Ja, natürlich. Also das ist, wenn man so einen Schicksalsschlag erleidet, ist es ganz wichtig, eben sich auch mental mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und ich habe eben das Glück gehabt, dass ich einen super Sportpsychologen schon eben als Sportlerin hatte. Und er hat mich und natürlich auch meine ganze Familie betreut, weil das darf man nicht vergessen, es betrifft ja nicht immer nur den Patienten, der den Unfall hatte, sondern natürlich auch das ganze nahe Umfeld und die müssen auch betreut werden.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt für die Zukunft? Was wollen Sie unbedingt noch erreichen?
Also mein ganz großes Ziel ist, dass ich einfach eine eigene Familie gründe. Haus, Hund, Mann, Kinder. Mit dem Hund habe ich ja schon angefangen, also den ersten Schritt habe ich schon gemacht und einfach ein ganz normales Leben führen. Also es sind eigentlich keine großen Ziele, aber ganz was Normales, was sich wahrscheinlich viele Frauen auf der Welt wünschen.
Autofahren?
Autofahren ist auch ein Ziel. Also es ist möglich, mit meiner Behinderung Auto zu fahren. Es ist zwar etwas kompliziert und das Auto muss natürlich auch umgebaut werden, aber es ist hoffentlich auch irgendwann so weit, dass sie wieder mehr Selbstständigkeit erreiche und wieder selber die Straßen unsicher machen kann.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Eins gehört.